Yay! Herzlich willkommen zu Nah genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüthe und
Rudolf Lüthe.
Und wir sind angekommen in Folge 47. Und weil es niemand interessiert, ich es aber immer so gerne erzähle, sage ich jetzt nochmal, dass wir wieder mal in einer neuen Situation aufnehmen, ja. Nämlich in Berlin, in Prenzlauer Berg und auch mit der technischen Unterstützung des Geräts vom Senior.
So ist es.
Und
wir sitzen hier in der Küche.
Genau, und das verspricht uns Aufnahmen in Tonstudio-Qualität unserer Stimme nach. Also insofern hoffen wir mal, dass das auch einlöst.
Dass es auch zu eintritt, ja.
Wenn du so weit weg gehst, müsstest du gleich ein bisschen lauter sprechen, glaube ich.
Ja gut, ich kann ja, aber auch
also,
mehr.
Genau, also das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Genau, Folge 47, habe ich das schon gesagt?
Ja, hast du schon gesagt.
Mhm. Und das Thema habe ich noch nicht gesagt.
Weiß ich nicht.
Nee, Thema habe ich noch nicht gesagt. Das Thema der heutigen Folge soll sein Toleranz. Und genau, und das ist, glaube ich, dein Thema gewesen,
ja.
Vater. Und deshalb darfst du jetzt auch direkt sagen, was dich umtreibt.
Was mich umtreibt, ist das Folgende. Also erstens glaube ich, dass wir ja diese ganze Reihe vor mehr als 6 Jahren begonnen haben mit Political Correctness als Thema. Und da habe ich ja gemerkt, dass irgendwie da eine grundsätzlich unterschiedliche Haltung von dir und mir zu spüren war. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das zeigt sich auch in anderen Zusammenhängen, aber ich wusste nie genau, wie man das festmachen kann. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht kann man das festmachen, indem man mal über Toleranz spricht, weil ich jetzt vermute, dass wir da unterschiedliche Begriffe oder unterschiedliche Einstellungen haben. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, mich beschäftigt das auch in anderen Zusammenhängen gerade. Und das hat zu tun damit, dass ich mich mit der aktuellen kulturellen Lage ein bisschen beschäftige. Ich glaube, dass der dritte Aspekt, und das trifft dann auch wieder auf unser Gesprächsfaden zu. Wir hatten auch mal eine Reihe gemacht, ein Gespräch gemacht über Aufklärung.
Mhm.
Und wurde deutlich, dass wir da sehr unterschiedliche Einschätzungen haben.
Mhm.
Und das ist bündelt das jetzt alles, ne? Also dieses Thema Toleranz, glaube ich, führt uns notwendig auch zur Tradition der Aufklärung. Und dazu würde ich jetzt gleich ein erstes Statement machen,
wenn gut. Das recht ist. Soll ich vielleicht auch mal was sagen, was ich an dem Thema interessant finde? Und dann machst du dein Statement? Okay, also ich finde Toleranz auch also spannend, weil ich mir vorstellen kann, dass wir beiden tatsächlich da also sozusagen persönlich unterschiedlich mit umgehen. Das ist ja diese eine Ebene, die uns immer interessiert und vielleicht auch sozusagen damit ganz gut unsere Generation repräsentieren ein Stück weit. Und das andere ist natürlich, ich finde, Toleranz ist ja auch gesellschaftlich gerade ein großes Thema. Also gerade so im Umgang mit anderen Kulturen ist ja der Toleranzbegriff ein wichtiger. Toleranz gegenüber alternativen oder anderen Lebensentwürfen, queeren Menschen, und so weiter.
Ja, gerade haben wir ja einen Attentat zum Beispiel auf.
Genau. Wir nehmen auf nach dem Attentat in Berlin auf den Christopher Street Day.
Ja.
Genau. Und dann kannst du jetzt mal sagen, was es mit der Aufklärung an sich ist.
Ja, also ich meine Folgendes. Ich würde unterscheiden zwischen einem politischen Begriff der Aufklärung und einem politischen Begriff der Toleranz und einem moralisch-gesellschaftlichen Begriff der Toleranz. Und der politische hat zu tun mit der Aufklärung insofern, als er eine Forderung formuliert in Richtung der Mächtigen gegenüber denen, die keine Macht haben oder geringe Macht haben. Und die auffordert, entgegen ihren Möglichkeiten darauf zu verzichten, die Lebensäußerungen der weniger Mächtigen einzuschränken. Also das ist jetzt umständlich ausgedrückt, aber ich versuche es mal etwas klarer zu machen. Toleranz kann man ja beschreiben, übersetzen als Duldsamkeit. Mhm. Dulden aber kann nur derjenige etwas, der auch die Macht hätte, es sozusagen zu unterdrücken. Mhm. Also ist Toleranz die Aufforderung, eine Möglichkeit, etwas zu unterdrücken, nicht wahrzunehmen. Mhm, genau. Und das bezieht sich auf verschiedene Bereiche, also historisch ist es besonders relevant bezüglich des Umgangs mit religiösen Überzeugungen, nicht, dass eine dominante Religion eine nicht dominante Religion in einem gesellschaftlichen Kontext toleriert, also im Sinne von, und jetzt kommen schon die ersten wichtigen Bestimmungen, im Sinne von nicht daran hindern, die religiösen Überzeugungen öffentlich zu äußern und zum Beispiel auch die religiösen Riten und Gebräuche öffentlich sichtbar durchzuführen. Mhm. Also der erste ursprüngliche Toleranzbegriff ist ein Begriff, der sich wirklich darauf bezieht, dass man den Tolerierten nicht daran hindert, etwas zu äußern oder zu tun, was dem anderen nun nicht besonders gefällt. Mhm. Und das ist ein sehr strenger Toleranzbegriff, denn das heißt, alles andere außer dem Verbot oder der Unterdrückung ist sozusagen nicht abgedeckt durch Toleranzbegriff. Mhm. Also politisch heißt das, nenne ich das deshalb, weil es darum geht, bestehende Machtverhältnisse nicht zu den eigenen Gunsten auszunutzen. Mhm. Ja? Aber ich habe noch einen anderen Toleranzbegriff, aber genau, jetzt wirst du erstmal dran.
Dann, das war ja der erste Teil, das war jetzt sozusagen der politische.
Gut, und der zweite Teil wäre jetzt der, eher auf der persönlichen und gesellschaftlichen Ebene, dass man akzeptiert, dass Menschen, die einem begegnen oder mit denen man zu tun hat, grundsätzliche andere Überzeugungen hat und ein anderes gesellschaftliches Verhalten an den Tag legt. Und dann ist jetzt die Frage, was heißt dann hier noch tolerant sein? Mhm. Heißt das, jemanden nicht beschimpfen oder heißt das jemanden nicht ignorieren? Oder was heißt das? Das weiß ich dann nicht mehr so genau, nicht? Also was heißt die Meinung von jemandem tolerieren, der in einem bestimmten Kontext, zum Beispiel jetzt mal in unserem Zusammenhang, AfD-nahe Positionen artikuliert. Wann toleriert man das? Mhm. Und wann hat man sozusagen diese Toleranz aufgegeben? Und die nächste Frage wäre dann, was wäre dann das Richtige? Mhm. Was wäre richtig? Wäre es richtig zu tolerieren oder wäre es richtig nicht zu tolerieren? Aber dazu müsste man zunächst einmal sagen, was heißt denn in einem solchen Falle Toleranz?
Mhm. Okay, ja, das finde ich total richtig. Und das ist natürlich eine schwierige Frage, die zweite. Und ist ja auch eine praxeologische Frage, ne? Also was für eine Handlungspraxis was für eine Handlungspraxis schließt an Toleranz an? Ne? Also wie wird tolerantes Verhalten in der Praxis umgesetzt, gelebt sozusagen? Heißt es tatsächlich, ist es einfach eine Form von, also Duldsamkeit hast du gesagt, von Erdulden, ne? Dass man also zum Beispiel auch dumme Positionen oder moralisch fragwürdige Position, dass man die aushalten muss und dann inwiefern, das ist eben die Frage von Toleranz. Und dann ist man natürlich relativ schnell bei diesem sogenannten Toleranzparadoxon. Ne? Also es gibt ja das Toleranzparadoxon, ne? Das ist in Bezug eben darauf, und das hat man ja genau, glaube ich, im Kontext der AfD relativ oft. Ja. Oder zum Beispiel in dieser ganzen Debatte um Cancel Culture ist das sehr präsent, dass es darum geht, dass natürlich, wie weit geht, muss die eigene Toleranz gehen, wenn, also gerade in Bezug auf Intoleranz, also wie viel Intoleranz muss man tolerieren? Ja, ne?
Und das, genau, das ist das Paradoxon.
Genau, das ist das Paradoxon, weil natürlich, man kann natürlich, wenn man selber immer nur tolerant ist, anderen gegenüber, die einem selber gegenüber, aber intolerant sind, dann hat man natürlich
schlechte Karten.
Ja, nicht nur schlechte Karten, sondern das ist ja genau, das ist ja ein Paradoxon, und dann ist ja völlig klar, dass dann nur eine Seite duldet, und die andere Seite nicht. Ne? Also, und das ist, glaube ich, ist ja oft das, also gerade in diesem, wenn es um diesen Aufschrei der Cancel Culture geht, und da sind wir ja relativ nah an diesem Thema
gewesen
mit der politischen Korrektheit. Aber tatsächlich ist das natürlich, glaube ich, jetzt nochmal eine gute Zuspitzung hier über den Toleranzbegriff, dass man dann, also glaube ich, so in diesen zumindest sehr weit zirkulierten, diskutierten, gegenwärtigen Debatten und politischen Konstellationen wohl oder übel immer auf dieses Paradoxon zuläuft und zusteuert. Und dann ist natürlich in der Tat die Frage, was für eine Handlungspraxis resultiert daraus. Und ich würde auch sozusagen kulturtheoretisch oder kulturwissenschaftlich formulieren, dass eben dieses, ich nenne es jetzt einfach in Anführungsstrichen Cancel Culture, ne, als weil das ja so verbrieft ist, als eine Praxis des Umgangs mit Toleranz oder eben Intoleranz, ne, dass oder im Feld von Toleranz, sagen wir es mal so, dass das natürlich sowas ist, was jetzt eine ältere Generation so nicht kannte und das erstmal sozusagen suspekt findet, ne? Also als jetzt diesen Umgang, eine Art des Umgangs mit Fragen von, was man toleriert und wann man aufhört, Sachen zu tolerieren.
Ja, also bezüglich dieses Cancel Culture fällt mir Folgendes ein. Und da greife ich jetzt wieder auf die Aufklärung zurück. Ich halte es für eine der Errungenschaften der Aufklärung, dass man Kritik freigibt. Ja, also dass man sagt, ein wesentliches Element kulturellen und intellektuellen Fortschritts besteht darin, dass es keine Tabuthemen oder so wenig Tabuthemen gibt wie irgend möglich. Das heißt, dass eigentlich über alles kritisch diskutiert werden kann. Mhm. Während die Zeit vorher ja dadurch bestimmt war, dass Kirche und Staat ein sehr ausgeprägtes Zensurrecht hatten und also bestimmte Themen aus der Debatte herausgenommen haben. Mhm. Und zur Aufklärung gehört die Ausweitung der Themen in dem Sinne, dass über so gut wie alles kontrovers diskutiert werden kann. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann ist es zunächst einmal aus dieser Perspektive merkwürdig, wenn man sagt, ja, mit bestimmten Positionen wollen wir uns nicht auseinandersetzen. Mhm. Ja, also ich erinnere mich, es gab, glaube ich, hier in Berlin mal eine Sache über biologische Geschlechter oder weiß ich, also ob es mehr als ein Geschlecht, zwei Geschlechter gibt. Und da wurde jemand, glaube ich, ausgeladen. Mhm. Also, und das wurde debattiert unter dem Titel Cancel Culture. Da wäre ich intuitiv sozusagen auf dem Stand, hätte ich immer auf dem Standpunkt gestanden, soll doch jeder seine Position vertreten, auch wenn man die selber komisch oder lächerlich findet. Denn eine Errungenschaft der Aufklärung ist ja gerade, alles ist in jeder Weise debattierbar. Nur eines ist immer verlangt, dass es rational geschieht. Mhm. Dass derjenige, der eine These vertritt und schlechtere Argumente hat, dann einräumt, dass er schlechtere Argumente hat, als seine These also in Frage stellt. Mhm. Ja. Und da sehe ich schon eine Spannung zwischen diesem Absagen oder sich sperren gegen bestimmte öffentliche Auftritte und der Forderung, im Grunde müsse über alles debattiert werden können. Mhm. Und dann hieß es für mich hier Toleranz. Toleranz heißt auch die, oder schließt die Aufforderung ein, sich mit Positionen auseinanderzusetzen, die man vielleicht sogar aus grundsätzlichen Überlegungen heraus problematisch findet. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Verschwörungstheoretiker zu tun hätte, wäre es eigentlich aus meiner eigenen, meinem eigenen Selbstverständnis notwendig, dass ich sage, ich höre mir mal an, was du sagst, und dann bringe ich meine Gegenargumente. Aber ich erwarte dann auch von dir, dass du dich rational verhältst. Mhm. Also wenn ich gute Argumente habe, dass du das in deinen Köpfer schon einpackst. Mhm. Ja. Das ist so, sozusagen meine Ausgangsposition.
Ja, finde ich auch jetzt nicht verkehrt. Würde jetzt das, dann mehr, du merkst aber schon bei dem letzten Beispiel, was du genannt hast, da kracht es dann nämlich schon im Gebälk, weil die Voraussetzung nämlich der Verschwörungstheoretiker oder die Verschwörungstheoretikerin verabschiedet sich ja von allen rationalen oder von vielen rationalen Gegenargumenten schon vorher. Sagen a priori, ne? Das macht die Person ja zum Verschwörungstheoretiker. Das heißt, da hat ja schon ein langer Weg der Enttolerierung stattgefunden. Die toleriert dann nicht, was die öffentlich-rechtlichen Medien berichten. Das ist schon sozusagen, das ist ja schon eine Form von Intoleranz. Du bist dann genau in diesem Paradoxon, weil dass die Person sich dann gerade in der Debatte mit dir auf einmal wieder rationalen Argumenten öffnet, ist ja nicht zu erwarten. Also, und das Beispiel, was du gebracht hast von der Humboldt, also ich finde, da ist Kontext key, ne? Wir müssen, wenn man so Sachen erwähnt, dann ist es ganz wichtig, wirklich sich zu gucken, was da abgelaufen ist und nicht alles, weil das ist genau das, wie das passiert in der öffentlichen Debatte, dass das alles so unscharf, ja, da wollte eine dies und das, ist total wichtig zu sagen, dass das so eine lange Nacht der Wissenschaften war, dass es darum ging, wissenschaftliche Forschung sozusagen öffentlich zugänglich zu machen und dass die Person, um die es da ging, aus sehr merkwürdigen Gründen eingeladen war und eine absolut marginalisierte Meinung des Faches Biologie vertritt und eigentlich bekannt war dafür, dass sie auf Twitter, damals hieß es noch Twitter, hauptsächlich transphobe Äußerungen getätigt hat, sich im Dunstkreis der AfD befand und dann ist deshalb gegen sie demonstriert worden, weil man gesagt hat, die ist intolerant der wissenschaftlichen Meinung gegenüber, präsentiert ihre eigene total marginale Meinung, aber als sei das der wissenschaftliche Standard der Biologie im Jahre 2023 oder wann es war. Und da soll das behaupten dürfen bei einer Veranstaltung, ne, nicht im Seminar oder so, sondern öffentlichkeitswirksam.
Das muss aber vorher gewesen sein.
Also dann
wir reden haben wir. Ja, wir haben ja 2019 angehört.
Ja, ist ja egal. Also es ist eine Weile her, dann war es halt vor der Pandemie oder so. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Ja. So, und dann ist dagegen demonstriert worden und zu der Geschichte gehört eben auch, dass sie dann nicht auftreten konnte. Das ist völlig korrekt. Es ist, gehört aber auch zur Geschichte, dass die Humboldt-Universität, wie das übrigens ganz oft heutzutage so ist, sie dann fürstlich sozusagen damit entlohnt hat, dass man ihr dann separat nochmal eben eine Auftrittsmöglichkeit verschafft hat, ne, vor einem großen Publikum und das entsprechend bewacht und in Ordnung gehalten hat.
Ja, gut, und jetzt ist meine Frage.
So, und jetzt genau, und jetzt ich will nur sagen, es ist wichtig, dass wir über all das reden, weil wir sonst nämlich sozusagen in diese Dieter-Nuhr-Falle schnappen, dass alles immer nur symbolisch ist für, oh, ne, Cancel Culture, dies und das. Und dann, glaube ich, müssen wir uns schon gucken, was da am Ende rausgekommen ist. Und dann müssen wir, glaube ich, die einzelnen Handlungsschritte müssten wir jetzt gut analysieren.
Gut, habe ich verstanden. Finde ich auch eine gute Ermahnung im Sinne der Aufklärung. Mhm. Nur eine persönliche Frage schließt sich schon an. Nämlich, in diesem Falle hat es eine Art Kompensation für den abgesagten Vortrag gegeben. Mhm. Und würdest du das jetzt als, würdest du das kritisieren, dass es diese Kompensation gegeben hat? Hättest du gesagt, es war richtig, dass die Frau nicht auftreten durfte und gut ist es und da hätte die Humboldt-Universität sonst nichts mehr machen.
Naja, ich glaube, man erliegt sowieso, man ist dann schon in so einem Framing, in dem ich gar nicht sein will. Also ist etwas richtig oder falsch? Also ja, du bist natürlich Philosoph, du musst alles moralisch, ethisch bewerten können. Ich glaube, es ist gut, dass es diese Debatte gegeben hat. Ich finde, dass Personen, die, also wenn ich mich jetzt in der, also nehmen wir das Beispiel, wenn ich mich als Astrophysiker hinstelle und sage, ich bin jetzt doch Vertreter des geozentrischen Weltbilds auf einmal im Jahr 2023, ne, dann würde die Humboldt-Uni wahrscheinlich sagen, ja, warte mal, soll jetzt gerade der Lüthe bei der langen Nacht der Wissenschaften sprechen? Das ist doch der Dude, der sagt, ne, die Erde steht im Mittelpunkt der Erde. Also ich glaube, da ist der Welt. Die Erde steht im Mittelpunkt des Universums. Ne?
Nein, nicht des Universums.
Doch, also oder der Galaxie, ist ja egal. Also dass die Sonne sich um die Erde dreht, nicht umgekehrt. Ne, also da würde man ja sagen, da ist schon mal, also sozusagen, was ist denn mit dem Lüthe los? Und dann wäre ja eine Möglichkeit, das zu frame, wäre zu sagen, der Lüthe toleriert nicht die Mehrheitsmeinung des Faches, sozusagen. Und dann ist halt die Frage, muss der wissenschaftlich sprechen dürfen? Ich glaube, was wir da eigentlich sehen, und das ist ja genau das, worauf du eigentlich in deiner Eingangsunterscheidung rekurriert hast, ist, da vermischt sich natürlich das Wissenschaftliche mit dem Politischen und da wird es dann immer schwierig, ne? Weil dann politische AkteurInnen sich das zum Anlass nehmen, dagegen zu demonstrieren, weil das sind politische AkteurInnen. Ja. Und diese Frau wird aber als Wissenschaftlerin geframed, ist aber eigentlich auch politische Akteurin. Und ich glaube, wenn sie ehrlich zu sich selber wäre, hätte sie auch gesagt, begreift sie sich auch primär so. Denn sie hat kein genuines Interesse an biologischer Forschung. Die biologische Forschung ist politisches Mittel zum Zweck. So, und dann sagen nämlich immer alle, oh, aber die Wissenschaft, wir müssen das doch, ne, wir müssen das da ausdiskutieren. Aber wir sind dann längst im Feld des Politischen. Und da würde ich eben sagen, da kann man jetzt darüber reden, wie steht man überhaupt zu krawalligem Protest oder nicht. Ich tendiere da zu einer Position, wie, glaube ich, die deiner nah ist, ja, näher ist wahrscheinlich, als jetzt man viele vielleicht denken würden. Also ich bin sowieso nicht so ein Demonstrierender.
Bin ich auch nicht.
Ich finde es aber gleichzeitig schon komisch und das finde ich auch durchaus anprangerungswürdig, dass diese Entscheidung getroffen worden ist, diese Person da auftreten zu lassen. Und das soll nicht heißen, Personen, die unpopuläre Meinungen vertreten, sollen nirgendwo auftreten dürfen, aber sie vertritt ja da eigentlich die Wissenschaft, ist aber eine politische Akteurin und da hat irgendwer einen Besetzungsfehler gemacht und das, finde ich, ist das, worüber man dann eigentlich reden muss und dann darf man, glaube ich, den Zorn der Leute, aber wir reden dann immer nur über den Zorn der Leute und das ist dann eben dieses Dieter-Nuhr-Ding, ne? Cancel Culture, ist aber so, warum soll die da reden? Das ist wie, wenn ich eben Dieter-Nuhr einlade, weil der lang nach der Wissenschaften, der hat nichts dazu beizutragen. Ne? Und das, glaube ich, ist, darauf muss man schon so ein bisschen achten, wenn wir jetzt über Toleranz reden, in diesem Kontext. Weil, nochmal, es gibt ja auch das Framing, dass man sagt, da ist jetzt jemand, die vor allen Dingen sich dadurch auszeichnet, dass sie gegenüber der Fachlehre des Faches, was sie vertreten soll, sich gegenüber äußerst intolerant zeigt. Ne? Also das ist ja genau das. Wenn ich jetzt als Amerikanist im Jahr 2026 irgendwo auftrete und vertrete halt Meinungen, die halt einfach nicht mehr, sage ich mal, up to date sind oder sich auch gar nicht mehr mit der Forschung decken, dann verhalte ich mich wissenschaftlich eben nicht korrekt. Und eigentlich könnte man sagen, bin intolerant, weil ich nichts zur Kenntnis nehme und nichts, ne, dulde. Und dann ist es, genau, und das ist, glaube ich, das, wie man es ja auch framen könnte. Und dann ist aber die nächste Frage, genau, ist die Handlungspraxis des lauten Demonstrierens und des Unmöglichmachens in so einem Kontext legitim oder halt nicht? Und ich würde immer sagen, es gibt Kontexte, wo ich es nachvollziehen kann, also nämlich genau bei diesen Grenzüberschreitungen,
wo man nicht weiß, ob Wissenschaft
oder nicht. Politisch, ne? Aber wenn ich mir jetzt überlege, wer stört denn im Bundestag Meinungen, mit die er nicht toleriert, dann ist es ja immer die AfD. Die schleusen ja Krawallmacher rein, ne? Und genau das. Und dann würde ich eben sagen, im politischen Feld, da glaube ich, muss man es leider dulden und dann muss man aber irgendeinen Umgang finden mit dem Intoleranzparadox sonst. Ja. Denn es ist ja so, und das ist ja das, was man in den USA sieht, dass unter dem, also der Schwesterbegriff ist ja immer die Freiheit. Ne?
Ja.
Also da ist ja immer my personal religious liberty und so. Ne? Und was die Leute damit meinen, ist auf Grundlage...
Meinungsfreiheit. Ne?
Meinungsfreiheit und auch religiös... Also ganz oft ist das ja im Kontext von Religion, ja, wie du auch gesagt hast. Und dann ist es ja so, ich bin Bäcker, ja, und backe jetzt aber nicht für ein queeres Paar eine Hochzeitstorte. Das ist meine, sozusagen, das ist meine... Die Toleranz muss man mir gegenüber aufbringen, sagen dann die Leute, ne? Also ihr müsst tolerant mir gegenüber sein, ich bin Bäcker, ich mach das nicht. Aber gleichzeitig sagt der Bäcker natürlich, ich muss die Toleranz nicht aufbringen für das queere Paar.
Ah, das, ne, ist ein sehr gutes Beispiel. Ne? Das ist ein sehr gutes Beispiel.
Und das ist ja genau das ist ja das Toleranzparadoxon. Und das ist immer so, wenn es um diese Frage von Freiheit und Toleranz geht, dann muss man immer fragen, wessen Freiheit und wessen Toleranz.
Ja, das überzeugt mich. Das überzeugt mich. Also würde ich folgende Einschränkung machen.
Mhm.
Erstens, was mir nicht klar war, manchmal werden Entscheidungen, die man unter dem Titel Cancel Culture getroffen hat, nicht in Abwehr einer bestimmten Meinung getroffen, sondern in Abwehr des Anspruchs, dass jemand hier eine wissenschaftliche These vertritt.
Genau.
Ja? Und da bin ich natürlich auf deiner Seite. Im Bereich der Wissenschaft gibt es ein Zugangskriterium, nämlich jemand muss qualifiziert sein für eine bestimmte wissenschaftliche, ein bestimmtes wissenschaftliches Fach, damit man ihm oder ihr die Möglichkeit gibt, im wissenschaftlichen Kontext einen wissenschaftlichen Vortrag zu halten.
Hm.
Wenn man zu dem Eindruck kommt, diese Person ist aber als ein Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin nicht qualifiziert, dann wäre eigentlich der Fehler vorher passiert, nämlich da, wo man die Frau überhaupt hätte eingeladen hat.
Genau.
Also war nicht eigentlich die Absage das Problem, sondern die Einladung war das Problem.
Genau. Ja.
Also man hätte vorher sagen müssen, bitteschön, wir sind hier, die Wissenschaft ist ein Produkt der Aufklärung, jedenfalls die moderne Wissenschaft ist ein Produkt der modernen Aufklärung. Da zählen Kompetenzqualifikationen. Und diese Frau hat sich disqualifiziert, dadurch, dass sie den aktuellen Stand der Fachforschung nicht angemessen zur Kenntnis nimmt und deshalb eine Position vertritt, die im Fach eine Minderheiten- oder gar exzentrische Meinung betrifft. Ja, dann ist gewissermaßen das Absagen und der Protest gegen die Veranstaltung eigentlich ein Protest dagegen, dass die Institution ihrerseits einen Fehler gemacht hat.
Genau.
Nicht? Dann ist das Versagen bei der Institution. Gut. Nein, dann haben wir das geklärt.
Genau, ja, klar, es ist das Versagen bei der Institution, weil man den Leuten halt natürlich auch eine Plattform bietet. Und das ist natürlich das, wo politische AkteurInnen, und finde auch nicht ganz zu Unrecht, also wir können ja dann auch über Dieter Nuhr und seinen Witz über Femizid oder so nachdenken. Das war ja jetzt das jüngste Beispiel.
Das kenne ich gar nicht.
Okay.
Können wir nachher machen.
Können wir sonst auch noch machen. Aber das ist natürlich schon so, dass diese Leute halt teilweise Plattformen kriegen, und bei Dieter Nuhr wäre es unter dem Deckmantel von Comedy, ne, dann aber irgendwie Sachen sagt, die, ja, also wer das lustig finden soll, ne, das, also das muss man, das ist aber eine ästhetische Frage natürlich, aber eben dann Äußerungen tätigen, politische Äußerungen tätigen, bei denen sich dann Zuschauerinnen, gerade weibliche Zuschauerinnen, sich dann schon fragen, für wen macht ihr da eigentlich Fernsehen, ARD, wenn ihr denen da immer eine Plattform bietet? Und das, ich finde, dass man dann dagegen protestiert, auch durchaus legitim. Und in dem Fall fand ich den Protest auch legitim. Und wie gesagt,
dazu müssen wir mehr mir mehr sagen, denn das habe ich
also nicht. Also bei dem Dieter Nuhr jetzt, ja. das brauchen wir jetzt aber nicht zu machen. Ich meinte jetzt das Beispiel, was wir gerade eben besprochen haben, also mit der Humboldt. Das fand ich durchaus legitim. Den Protest dagegen, ne? Und dann glaube ich, muss man eben auch sehen, dieses, es gibt ja dann immer noch, sagen die Leute in der Debatte, die das alles ernst genug nehmen, um zu sagen, oh Gott, jetzt haben wir da aber jemanden gecancelt, die durfte jetzt hier nicht auftreten, die muss jetzt trotzdem irgendwie ein Forum kriegen. Also ich finde, also mein Eindruck ist eben nicht, dass wir an einem, weil das wird ja oft so verstanden oder geframed, dass wir an so einem Kipppunkt der Debatte sind, wo man dann irgendwann nichts mehr sagen darf. Ohne die harte Konsequenz, ne, dass man halt kein Forum mehr hat. Und da würde ich eben sagen, das stimmt nicht, sondern es wird ganz massiv unter diesem, unter dem Schlagwort der Toleranz und des Aushaltenmüssens und so von verschiedenen Meinungen, wird eben Politik gemacht, die den Eindruck vermittelt, es soll jetzt hier alles verboten werden, ne? Und das ist das, also schon der Begriff Cancel Culture ist ein Kampfbegriff der Rechten.
Das, ne? Glaube ich auch.
Und deshalb ist, ne? Und deshalb ist es so, das hat auch mit Glauben nichts zu tun. Das ist einfach so, dass das ein Kampfbegriff ist der Rechten. Und deshalb, glaube ich, muss man genau sich angucken, wie mit Toleranz und diesem vermeintlichen Schwinden von einem Verständnis von Toleranz eben Politik gemacht wird. Und dann eben Leuten einer gewissen Generation das Gefühl gegeben wird, das haben wir aber alle mal besser gemacht. Und jetzt sind wir auf so einer slippery slope in Richtung Meinungspolizei. Und das ist ja auch so, finde ich, so ein bisschen, wie du das jetzt hier anteast.
Ne? Ja, so ist das.
Und das ist immer so diese große Aufklärung, diese Aufklärung. Und ich glaube, es gibt jetzt neue Medienpraktiken, wo das eben möglich ist, dass man Leute hört, die sagen, wir haben jetzt genug von der Scheiße und wir möchten uns nicht zum 18. Mal anhören. Frauen sind ja alle dumm und sollten sowieso nicht mit so vielen Männern schlafen. Das brauchen wir jetzt nicht von so einem Dieter nur noch mal zu hören. Ja, und wir haben da einfach keine Toleranz mehr für. Und das machen wir jetzt massenhaft publik. Und dann kann man ja immer noch gucken, ob dann, die ARD hat jetzt ja jahrelang an so jemandem festgehalten. Ist ja nicht so, als der beschwert sich seit 15 Jahren, ist ja so ein Beispiel, Thomas Gottschalk, Dieter Nuhr, diese ganzen Dudes, die dann immer gesagt haben, oh Gott, ich meine, guck dir mal so Best of Thomas Gottschalk an, ne, was der alles sich hat rausgenommen, was ist halt crazy. Und nichts ist passiert. Ganz im Gegenteil, es hat ja auch seiner Popularität keinen Abbruch getan. Also deshalb meine ich, dieses Schreckgespenst vom, oh, bald darf man hier nichts mehr sagen, ist halt, das ist schon, glaube ich, das ist schon diese Rechtsverschiebung im Diskurs.
Ja, pass auf, also jetzt möchte ich mich doch gegen eine gewisse, sagen wir mal, Etikettierung wehren. Also zunächst mal, ich gestehe Folgendes zu. Mhm. Ich habe dieses Thema Toleranz unter anderem deshalb vorgeschlagen, weil ich tatsächlich denke, es gibt eine öffentliche Debatte, in der der Eindruck erweckt wird, man toleriere nicht mehr genug. Es gäbe sozusagen eine Gegenbewegung gegen Toleranz.
Die gibt's auch.
Ja.
Und die heißt AfD.
Ja, das glaube ich dir, ja. Aber bevor wir das hier als eine Art Wahlkampfveranstaltung machen, wollte ich das doch noch auf der theoretischen Ebene lassen. Also, es gibt eine Debatte, in der die These vertreten wird, hier wird von bestimmten Kräften eine Einschränkung unserer Meinungsfreiheit kultiviert, die wir nicht dulden können. Und da stehe ich zunächst einmal auf der Seite derer, die sagen, das darf nicht sein.
Und ich auch.
Ja, das glaube ich dir.
Ja, aber...
Ja, pass auf, ich bin ja noch nicht zu Ende.
Gut, ne? Okay.
Jetzt willst du mir aber Folgendes sagen und hast es mir auch gesagt und ich sag gleich, damit hast du mich weitgehend überzeugt. Ja? Nur damit du nicht dich wieder in einer Verteidigungsposition glaubst. Dieses Toleranzpostulat, das ich aus der Aufklärung übernommen habe und mein ganzes philosophisches Leben lang auch verteidigt habe, das ist in gewisser Weise angesichts der Strategien bestimmter politischer Akteure naiv, weil die das ausnutzen, um ihrerseits Politik zu machen, die sozusagen dann den Gegner diffamieren, indem sie dem Intoleranz vorwerfen können.
Genau.
Na, so ist, doch
so ist das, ja.
So ist
und so ist das massenhaft passiert. Red mal mit den Kolleginnen, mit unseren Kolleginnen in den Vereinigten Staaten. Das sind jetzt alle Antisemitinnen und die sind jetzt alle, ich meine, Harvard, guck dir das an, was Donald Trump da gemacht hat, ne? Und das ist ja genau das, nämlich dieses, wir können diese Position des Antisemitismus, sprich Solidaritätsbekundungen von verschiedenen Departments, ne, und Organisationen, gerade in den Geisteswissenschaften in den Vereinigten Staaten, ne, wo halt klar ist, es sind eher so left-leaning, progressive Denkerinnen, die sich dann solidarisch erklärt haben mit Menschen in Gaza und Palästina, ne, weil sie eben gesehen haben, dass sage ich mal, die politischen Akteure vor Ort dort massenhaft Gräueltaten an der Menschlichkeit begehen. Das wird denen dann als Antisemitismus ausgelegt und dann heißt es, ihr kriegt keine Fördergelder mehr, ihr dürft nicht mehr forschen, ihr seid nicht wissenschaftlich. Also das ist genau, und da sind wir wieder bei diesem Toleranzparadoxon. Und das sind dann gleichzeitig die Leute, die immer wieder insistieren, aber das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Also das ist genau die wichtige Kippfigur. Und deshalb, in dem Sinne ist es tatsächlich naiv, weil unter dem Deckmantel der Aufklärung ganz massiv Politik gemacht wird, ne, und so Platz halt, Platzhirschpolitik. Und wenn man sich mal überlegt, wenn es immer so heißt, hier diese ganze Idee von so linker Denkschule, die halt an Unis dafür sorgt, dass keiner mehr Thilo Sarrazin liest, furchtbar ist das ja auch, ne, oder so, das ist ja alles total, das ist ja von mir aus alles theoretisch zu verurteilen, aber das ist ja nicht zu vergleichen, in keinster Weise zu vergleichen mit dem Ausmaß des Eingriffes einer Regierung Donald Trumps, die ja immer sagen würden, wir sind doch die Verteidiger der freien Rede. Das ist ja uns, es ist ja sein Credo. Freedom of speech, aber nicht für Wissenschaftlerinnen an der Harvard-Universität.
Ja, weil sie sich auf die falsche Seite geschlagen
haben. Genau, und das meine ich eben. Aber das ist ja genau das. Und da, wir dürfen uns doch nicht in die Tasche lügen und so tun, als sei das hier nicht der Fall. Ich bin ja selber Unterzeichner dieses Dokumentes der Berliner Universitäten und da sind Leute in unserem Bildungsministerium, so hieß es damals noch, haben geguckt, ob man uns Fördergelder entziehen kann. Also da muss mir doch keiner erzählen, das ist irgendwie linker Kulturkampf, der macht es jetzt schwierig für uns was zu sagen. Als ich gesagt habe, ich finde Studierende sollten demonstrieren dürfen an der FU, wenn sie politisch anderer Meinung sind, daraufhin hat unsere Regierung geguckt, ob sie mehr Fördergelder entziehen kann. Das ist doch die Bedrohung, das ist doch das Nichtdulden, von dem du gesprochen hast. Im Kern, also im ursprünglichen Sinn.
Da sind wir jetzt genau. Wieder dabei.
Genau, wir sind,
weil das ja heißt, und ich erinnere daran, dass ich gesagt habe, der politische Begriff der Toleranz ist ein Begriff, der sich auf die Machtunterschiede zwischen den Mächtigen und den Ohnmächtigen bezieht, ja, und fordert sozusagen von den Mächtigen auf die Machtmittel zu verzichten, um den Ohnmächtigen Lebensmöglichkeiten zu geben. In deinem Beispiel würden also der Berliner Senat oder wer immer dafür zuständig ist, fühlt sich berechtigt, sozusagen erzieherische Maßnahmen zu ergreifen gegenüber Leuten, die eine politische oder ja, politisch in dem Falle.
Ja, das war ein Bundesministerium.
Ja, oder ein Bundesministerium. Egal, das ist also jedenfalls die Macht.
Ja.
Eine Machtinstitution verhält sich intolerant,
lässt das zumindest mal prüfen.
Indem sie kritische Meinungen oder Meinungen, die sie glaubt, kritisieren zu müssen, mit Machtmitteln einschränken oder sozusagen Furcht und Zittern. Gut. Nee, also in dem Punkt hat
es. Und Wissenschaftlerinnen zum Beispiel nicht mehr ins Land lassen oder so. Das ist ja auch eine
Intoleranz. Und sogar Fußballschiedsrichter nicht mehr ins Land lassen.
Gut, aber ich meine jetzt auch zum Beispiel in Deutschland, ne, wenn man sich jetzt überlegt, ne, was heißt denn dann, was heißt denn toleranter Diskurs und so. Und ich glaube, also das mich würde mal interessieren, also wir sind ja, also ich glaube, wir sind uns nämlich gar nicht anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass wir anderer Meinung sind. Fundamental, ich glaube, dass wir wie immer nah genug beieinander sind. Ich glaube, dass ich sehe halt eine Skepsis gegenüber dieser rhetorischen Figur, ne, dieser Diagnose, die da oft mit einhergeht, eines Schwindens von Redefreiheit, von Toleranz gegenüber Meinungen, die man dann auch mal aushalten muss. Klingt ja immer so, als seien das nur so unpopuläre Meinungen, ne? Und ich glaube, diese Generation von jungen Leuten, also die Studierenden, mit denen ich diskutiere, die halten, die können immer noch toll diskutieren und die hören mir auch zu und wir sind, weiß Gott, nicht immer einer Meinung und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass, oh Gott, ich lande jetzt in irgendeinem Blog und werde beobachtet von irgendeiner linken, ne, oder noch linkeren Schule. Also ist so mein Eindruck überhaupt nicht, sondern es ist eben eine rechte Diskursfigur. Und deshalb muss man unglaublich aufpassen, wie wir damit umgehen, ne, wenn wir das theoretisch besprechen wollen. Weil ich glaube, so ein gewisses Abstraktionslevel dann einem nicht hilft, weil es immer so, weil dann glaube ich, da sind alle im Prinzip einer Meinung, nur spannend ist es ja genau da in diesen Bereichen, also wie tolerant muss man der Intoleranz gegenüber sein, ne?
Ja,
also da würde ich eben sagen, ich bin intolerant, Form von Intoleranz gegenüber und ich kann verstehen, dass auch Leute, die für Toleranz sind, teilweise sagen, wir verhalten uns jetzt hier wie intolerante Leute, weil wir aber im Prinzip anderen intoleranten Leuten gegenübertreten.
Gut, ja, also das verstehe ich, da hast du mich auch sehr überzeugt. Mhm. Ich war völlig überrascht, nicht, dass du mich überzeugt hast, sondern dass ich da doch tatsächlich eine eher, wie soll man sagen, eine romantische Vorstellung von Aufklärungsdebatten präsentiert habe, die mit den trickreichen Verfahren der politischen Akteure sozusagen nicht mithalten kann. Ne? Gut, also, ja, ich fühle mich jetzt auf sehr angenehme Weise mal aufgeklärt, könnte man sagen. Ich will aber noch sozusagen die andere Variante, weil wir sind jetzt schon bei fast 40 Minuten oder mehr, zum Thema machen, die gehört auch da rein. Und das ist eine Situation, in der ich glaube, dass der andere Teil meiner Definition von Toleranz, nämlich, dass Toleranz etwas mit Unterdrückung und Verboten zu tun hat, ja, oder mit Androhung von Bestrafung, ausgeweitet wird. Also, wenn man zum Beispiel sagt, man darf ja das oder das gar nicht mehr sagen, ja, dann ist das eine Klage, die unter dem Titel firmieren könnte, man verhält sich mir gegenüber intolerant. Mhm. Ja? Und da meine ich, das ist falsch. Wenn man mir nicht verbietet, etwas zu sagen, toleriert man mich. Mhm. Es ist ein Missbrauch des Wortes Toleranz, wenn damit ausgedrückt wird, ich werde kritisiert dafür, dass ich eine bestimmte Meinung vertrete. Gut, aber wie ist es denn jetzt zum Beispiel, wenn Leute Meinungen vertreten, die, von denen ich meine, dass sie mich beleidigen? Mhm. Ja, dann kommen sehr subjektive Elemente ins Spiel. Nicht? Dann heißt es also, ich fühle mich beleidigt davon, dass jemand, weiß ich was, über Leute mit kurzen Haaren schlecht redet.
Glatze.
Ja gut, das hättest du ja hier nicht machen müssen, weil wir haben ja hier Gott sei Dank kein Bild. Ja. Und du hast endlich mal eine anständige Frisur, das hätte ich auch mal erwähnen können. Ich meine, wenn man zulässt, ja, dass jemand sagt, Toleranz schließt ein, dass ich, wenn ich mich beleidigt fühle, dagegen geschützt werde, dass mich jemand beleidigt, dann öffnet man sozusagen diese Tür des Intoleranzverdachts so weit, dass dann wirklich es ganz schwer ist, überhaupt noch miteinander kritisch ins Gespräch zu kommen. Ich weiß nicht, leider habe ich das ja nicht mitbekommen, was über den Dieter Nuhr gesagt hat und sein Witz über Femizide, das kenne ich nicht. Aber nehmen wir mal an, wir haben folgenden Fall. Jemand gehört einer gesellschaftlichen Minderheit an und ein anderer Mensch macht eine Bemerkung über diese Gruppe, die er selber witzig findet, dieses Mitglied der Minderheitengruppe aber beleidigend. Mhm. Ja? Wie würdest du das dann bewerten? Ist das dann, weil jemand sich beleidigt fühlt, eine Form von Intoleranz, die man der Witzeerzähler ist intolerant und deshalb hat der andere Anspruch zu sagen, das darfst du nicht sagen.
Das ist ein weirdes Beispiel, weil es so halb abstrakt ist,
ja, aber
halb
konkret. Schlau, ne?
Ja, naja, ja
auch, im Sinne von, ich bin ein Sophist.
Ja, genau. Nein, aber um mal ehrlich drauf zu antworten, also ich würde mal sagen, es ist doch entscheidend, in welchem Diskursraum wir uns bewegen. Also erstens gibt es ja ein paar Sachen, die sind vom Gesetzgeber geregelt.
Ja, das gut.
Ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja, aber das ist ja schon mal wichtig zu sagen, auch wenn es um Toleranz geht. Es gibt Sachen, die wir nicht tolerieren. Faschistische Nazi-Symbole.
Ja, und es gibt auch den Paragraph der Beleidigung.
Ne? Also auch das ist es so, du kannst jetzt nicht, und Beamtenbeleidigung, also kannst jetzt ja auch nicht zu einem Polizisten oder einer Polizistin in Deutschland hingehen und sagen, irgendwas, Arschloch oder so. Dann kannst du dran glauben. Also das heißt, es gibt ja Regelungen, die relativ eindeutig sind. So, und dann ist jetzt das, was du meinst, ja, das persönliche Gespräch zum Beispiel, ne? Da macht jetzt jemand persönlichen Witz. Und was genau, also das ist ja genau das Lustige daran, wenn wir so im Abstrakten dann daraus so eine Cancel-Culture-Debatte machen, ist doch so, wir beide können doch sicher davon ausgehen, es gibt noch genügend Stammtische und nichts gegen Stammtische, ja, oder genug Männer und auch genug Frauenrunden, weißt du, die nach dem dritten Prosecco und nach dem dritten Weizen oder wie auch immer, ne, wer auch immer da was trinkt, ja, mal einen Witz machen, wo alle denken, wow, okay, krass, ja. Glaubst du, die Leute sind dann alle gecancelt und verlieren ihre Jobs? Nein, die sitzen da zusammen, machen diese Sprüche. Klar, ich glaube, es gibt eine andere Sensibilität für gewisse Arten von Humor. Man lacht nicht mehr so über jeden Witz auf Kosten von zum Beispiel Menschen mit Behinderung oder von Menschen mit schwarzer Hautfarbe oder so. Das finden jetzt nicht mehr, glaube ich, anteilig genau die gleiche Anzahl von Leuten lustig. Und da würde ich mal sagen, ist das jetzt eine schlimme Entwicklung? Nö. Passiert den Leuten was, die einen Witz machen? Nein. Also Judenwitze, ich meine, Freuds Witzebuch ist voll mit Judenwitzen.
Ja, gut.
Ne? Ja, und das ist ja auch klar, kann man sagen, das ist aus der Zeit gefallen. Wenn du die jetzt heute liest, findest du die auch nicht mehr lustig. Und so ist das halt mit Humor. Also dann denke ich mir so, worüber reden wir denn jetzt hier gerade? Weil es geht doch tatsächlich darum, bei diesem, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, um wen geht's denn da? Da geht's um unseren fucking Kanzler, ja? Und da geht's um Leute, die in politischen Ämtern in diesen Funktionen sprechen, ja? Und dann gibt's natürlich immer diese Fälle von Medien. Und da würde ich eben sagen, bei so Leuten von ModeratorInnen, können auch einfach das Gendern hier weglassen, sind nämlich immer Dudes, ne? Ne, es stimmt ja nicht. Jetzt hat ja die Frau vom Morgenmagazin hat ja auch anti-asiatisch-rassistische Witze gemacht jetzt vor kurzem, ja? Also, und wenn das halt vorkommt, dann muss man doch, das ist genau das, was du sagst, da passiert den Leuten doch nichts. Es passiert ihnen nichts, außer dass ihnen Leute sagen, Digga, lass das sein, das ist nicht lustig oder das ist halt ein blöder Witz und es ist 2026, hör bitte auf mit Ching Chang Chong. Das beleidigt Leute. Und das, was, also ich finde, diese Debatte müssen wir doch führen können. Das ist doch genau das, was du sagst.
Ja, das führen, ne? Wir hier auch.
Genau. Ja, nein, aber diese Debatte
also
muss
wir
doch,
zwei.
Also wenn ich als Moderatorin was Blödes sage, muss ich doch aushalten, dass jemand jetzt sagt, das war aber rassistisch.
Gut, ja,
dann kann ich ja immer noch sagen, das war nicht so gemeint. Und ich meine, Bastian Schweinsteiger über die afrikanischen Fußballer, das heißt, irgendwas hast du ja vielleicht mitbekommen von den Beispielen in jüngerer Zeit. Hast du das mitbekommen wenigstens?
Ja.
Auch nicht so richtig wahrscheinlich.
Nicht so
also
richtig.
Der hat ja auch gesagt, die Afrikaner spielen wild und ohne Taktik.
Ach so, doch, das,
das hast du mitbekommen. Ja, siehst du? Und das sind doch so Sachen, dem Schweinsteiger ist doch nichts passiert. Ist doch nicht so, dass er dann am nächsten Tag nicht mehr da gewesen wäre. Und also das ist doch das. Also das ist genau das, was du gesagt hast. Die Leute dürfen dann nicht beleidigt sein, weil Leute beleidigt sind.
Ja, und deshalb, jetzt, ja, wir sind da einfach einer Meinung.
Gut.
Nur, ich hatte eine konkretere Frage gestellt, nämlich, was ist das, wo ist der Maßstab für die Berechtigung, beleidigt zu sein?
Ja, aber das kann ich doch nicht, aber das also, willst du auf so einer abstrakten Ebene.
Also
wie würdest du, hast du da eine Idee zu?
Ah, na ja, gut, also
ich meine, das ist
man, doch so man eine hätte Frage. Es gerne. Und ich
ja,
aber, kann dir sagen, warum ich das frage.
Ja.
Also ich habe mich in einem meiner Bücher mal mit Humor beschäftigt und Komik und da habe ich einen österreichischen, ich glaube einen österreichischen Kollegen zitiert, der Folgendes gesagt hat. In einer liberalen Gesellschaft ist das Recht zu beleidigen wichtiger als das Recht, nicht beleidigt zu werden. Ja, das habe ich kritisiert und halte das auch jetzt auch noch für kritikwürdig. Aber mein Problem ist, wenn ich sozusagen das Recht, nicht beleidigt zu werden, verteidige, öffne ich da nicht die Tür, dass jemand aus welchen Gründen auch immer sagt, das beleidigt mich, und dann ist sozusagen die Kritik nicht mehr möglich. Verstehst du, was ich sagen will?
Ja, aber ich glaube, genau das ist, dass es dir so schwer fällt, dafür ein konkretes Beispiel zu finden. Ich verstehe, also wenn du, egal welche Entwicklung du an ihr absurdes Ende denkst, irgendwann ist es immer absurd. Also, ne? Also ich verstehe total, was du sagst. Laufen wir dann nicht Gefahr, dass man irgendwann dann wirklich nichts mehr sagen darf und keine Kritik mehr möglich ist? Aber da, das sehe ich so nicht. Ich sehe die Gefahr nicht, sondern ich sehe nur, dass mit dieser Gefahr Politik gemacht wird. Mit dieser vermeintlichen Gefahr, dass man irgendwann wirklich nichts mehr sagen darf. Ne? Irgendwann, jetzt heißt schon, dass Schnitzel mit Paprikasoße heißt jetzt Schnitzel mit Paprikasoße. Oh Gott. Aber, also verstehst du, was ich meine? So diese Entwicklungslogik, die ist ja da immer so eingeschrieben und die hast du jetzt ja auch gemeint mit diesem, und ich verstehe das auch, ich verstehe auch, was du sagst. Ich glaube auch, dass es sein kann und dass wir auch mal beleidigt sein aushalten müssen. Aber es ist auch was anderes, mal beleidigt sein zu müssen, ja, weil jetzt jemand, diese Beispiele, denen man sagt, Menschen mit kurzen Haaren, ja, aber Menschen mit kurzen Haaren, die erfahren keine strukturelle Diskriminierung und um die reden wir auch nicht. Wir reden über Frauen, wir reden über queere Menschen, wir reden über als schwarz gelesene Menschen, als ausländisch gelesene Menschen in Deutschland, und die erfahren strukturelle Gewalt, dass die, und wenn sie dann auch das eine Mal von mir aus unserer Perspektive, ja, wir sitzen hier auf unseren schönen Sesseln, weiße Mehrheitsgesellschaft, einmal zu viel beleidigt sind, ja. Aber erfahren die strukturelle Gewalt und müssen viel mehr aushalten als wir? Auch ja. Und deshalb haben die meines Erachtens auch einen deutlich größeren Anspruch darauf, mal beleidigt zu sein. Und da muss nicht Hans Christian sagen, oh, jetzt darf ich aber keine Witze mehr über Frauen mit großen Brüsten machen.
Ich weiß nicht, wer das ist.
Hans Christian ist einfach so ein Name jetzt für so einen mediokren deutschen Namen. Also. Verstehst du? Also, oder Dieter Nuhr, wenn es dir besser passt. Aber genau das ist es ja. Dass Leute nicht erkennen wollen, also bei diesen Beispielen, es gibt nicht den Witz über kurzhaarige Männer.
Nein, das stimmt.
Aber verstehst du, das meine ich, aber das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist genau das, wo wir, weißt du, Stichwort nah genug, du willst da so eine abstrakte Maß, du willst da so ein philosophisches, Maß, das ist ja auch okay, aber ich glaube, das ist nicht der Punkt, wo wir gesellschaftlich uns hilft, weil das gibt es nicht. Du kannst nicht sagen, das Maß, das muss für alle gleich sein.
Ja, das funktioniert natürlich liberal. Müsste es sein.
Ja, aber geht eben nicht in liberalen Demokratien, weil das ist ja als Idee, als philosophische Idee, ist ja liberale Demokratie total okay, aber so wie es umgesetzt ist, ist es ja ist es ja eine illiberale Demokratie, weil ja Freiheiten unterschiedlich verteilt sind, eben Macht ist unterschiedlich verteilt und du hast ja selber von Minderheiten gesprochen, ich setze das in Anführungsstrichen, ne? Das heißt, gesellschaftliche Anteile sind ja unterschiedlich und dementsprechend kann ich als Kulturwissenschaftler, ich halte das für eine Fangfrage oder auch nicht für eine produktive Frage, das im Abstrakten zu beantworten. Ja, wo ist denn jetzt das richtige Maß? Ich glaube auch, dass ich, Martin Lüthe, auch mal aushalten muss, dass jemand politisch anderer Meinung ist als ich. Ja, sind ja, auch ganz, ganz gut. Viele Leute.
Du hältst ja sogar meine Meinung
ja, auf. Du bist mir schon sehr nah, aber es gibt ja auch Leute, ich rede ja auch mit CDUlern, ja? Aber die müssen auch meine Meinung aushalten, ne? Und CDUler, habe ich so gesagt, weil im Podcast haben, weißt du, also nichts gegen euch so. Aber du weißt, was ich meine, ne?
Also, Moment ging mit dir
durch. Ich mal mit dir durch, wie mit den Gebrüdern Albrecht.
Irgendwas. Ja, das war am Anfang. Ja, die neue Gebrüder Albrecht ist der Dieter Nuhr. Also früher waren das immer die Gebrüder Albrecht, als Repräsentanten des Kapitalismus.
Genau, ja. Aber nee, also ich will damit nur sagen, dieses Abstrakte, das kann ich dir beim besten Willen nicht geben.
Ja,
ich glaube, ich halte das für eine gefährliche Art und Weise, also nicht gefährlich ist jetzt auch so ein starkes Wort, aber für eine irreführende Art und Weise.
Ja, weil oder,
zumindest, wenn man damit dann sozusagen den Status quo erklären will. Oder?
Also, ich fühle mich sehr, sehr bereichert durch das, was du erzählst und will jetzt noch ein drittes Theorem, aber das können wir dann nur kurz abhandeln, in deiner Kritik aussetzen. Nämlich das Folgende. Jetzt fange ich mal etwas weinerlich an. Ja. Ich bin ja nun der klassische Vertreter der alten weißen Männer. Ne? Ja. Ich bin ein alter weißer Mann und befinde mich wahrscheinlich noch in einer besonders privilegierten Position, weil ich Universitätsprofessor bin im Ruhestand und also mein ganzes Berufsleben lang in akademischen Welten unterwegs war. Ne? Und aus dieser Perspektive erscheint mir vieles, was im öffentlichen Leben debattiert wird zurzeit, auch in den Medien, in allen möglichen Medien, sobald ich die zur Kenntnis nehme, das ist auch begrenzt, aber der Ausschnitt reicht mir, macht mir folgenden Eindruck. Und das ist jetzt, den Eindruck formuliere ich jetzt als These und möchte deine Kommentare dazu hören. Ich meine, wir lebten seit einigen Jahren, vielleicht seit einem Jahrzehnt oder etwas mehr als einem Jahrzehnt, nicht nur in einer Gesellschaft der Sensibilität im Sinne von Empfindsamkeit, also aufmerksam zu sein auf die Gefühlslagen der anderen, sondern auch in einer Gesellschaft der Empfindlichkeit. Nämlich, dass man auch sehr bedacht ist auf seine eigenen Gefühlslagen und immer alarmiert ist, wenn die sozusagen unangenehm berührt werden können. Hast du den Eindruck nicht?
Ja, vielleicht auch ein bisschen, aber ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft des Kulturkampfs. Das ist das, was du eigentlich beschreiben willst. Ich glaube, du beschreibst mit den Mitteln des Kulturkampfs die Gesellschaft des Kulturkampfs. Ne? Das ist so mein Eindruck. Wir leben seit längerer Zeit in einer Gesellschaft des Kulturkampfs und da geht es eben um Deutungshoheit und schon diese Trope von Empfindsamkeit, Empfindlichkeit, ne, das ist schon Kulturkampfrhetorik, ne, und ich, das heißt natürlich nicht, dass es nicht gleichzeitig durch natürlich soziale Medien, Zugehörigkeitsgefühle, auch Erkennen von ähnlichen Befindlichkeiten, ne, wenn ich jetzt früher Tatort geguckt habe, alleine in meinem Zimmer, sage ich mal, und war irgendwie dann, da hat mich was gestört dran, ne, das hat mich irgendwie das fand ich irgendwie eine blöde Repräsentation von Hausmeistern oder so, dann war ich halt als Hausmeister, irgendwie saß ich halt da und musste ich mir überlegen, schreibe ich jetzt einen Leserbrief oder nicht, jetzt gehe ich online, habe da meine Hausmeister-Bubble und alle haben sich auch genauso drüber aufgeregt, ne, also ich glaube und das war jetzt auch eine schlechte Metapher, ne, Hausmeister sind auch nicht betroffen und marginalisiert in dem Sinne, außerdem sind es jetzt Facility Manager, aber du weißt, was ich damit sagen will, ja, ja. Ich glaube, gibt es Phänomene, die uns das, die das scheinbar sinnhaft machen, so über die Gesellschaft nachzudenken? Ja, und die haben viel damit zu tun, mit den neuen Kommunikationsmedien zu tun, glaube ich, weil wir jetzt die Leute hören und die Empfindlichkeit der Leute anders wahrnehmen. Ne?
Also du willst sagen, vielleicht waren alle Leute auch früher öfter beleidigt, aber man nahm es nicht zur Kenntnis, weil die sich nicht entsprechend äußerten. Und dass sie sich jetzt mehr äußern, hat etwas zu tun, unter anderem mit der Verfügbarkeit der neuen Medien.
Also ich glaube, das hat damit zu tun. Und ich glaube aber, dass wir eben über sowas wie diese Strukturen nachdenken. Ne? Das ist ja ein Symptom dieser Kulturkampfgesellschaft, ne? Dass die Beispiele von Empfindlichkeit sind dann eben, ja, jetzt darf man kein, ne, und du merkst ja selber, bei so manchen Sachen, wenn ich jetzt sagen würde, jetzt darf man keine Witze mehr über Menschen mit Behinderung machen, das findet man eigentlich total einleuchtend, dass das jetzt nicht der geilste Humor war in den 80er Jahren oder in den 70ern, ne, aber da würde man jetzt nicht sagen, die sind alle so empfindlich, sondern da würde man sagen, ja, das ist vielleicht auch gut begründet, ne, und das hat dann vielleicht tatsächlich eher damit zu tun, dass die jetzt eine Lobby haben, dadurch, dass man sich solidarisch zeigen kann in Online-Gesellschaften, in Online-Communities. Aber nochmal, ich glaube, es ist eine Gesellschaft des Kulturkampfes, mehr als irgendeine andere Beschreibung, die hier zieht. Und deshalb beschreibt sich diese Gesellschaft, beschreiben wir die oft mit den Vokabeln des Kulturkampfes. Und das, glaube ich, ist ein Problem, mit dem wir uns gerade, in dem wir gerade, mit dem wir hantieren. Und deshalb, genau, und weil ich glaube, um ehrlich, glaubst du wirklich, Leute waren früher nicht genauso empfindlich? Im Straßenverkehr waren die Leute doch genauso, haben sie also geflucht wie die Rohrspatzen und so. Ich glaube, dass das natürlich dieses das Bewusstsein für gewisse Strukturen von Empfindsamkeit oder Empfindsamkeit gegenüber strukturalisierter Gewalt oder sowas. Da gibt es natürlich jetzt ein anderes Bewusstsein. Und das hat auch damit zu tun, dass man das anders wahrnimmt. Aber ich glaube nicht, dass es sozusagen anthropologisch oder so sich
verändert. Nee, das glaube ich auch nicht. Also, wenn noch eine Nachfrage stellen. Der, was mir einleuchtet ist, Menschen sind wahrscheinlich immer ähnlich gewesen und haben ähnlich reagiert auf Herabsetzungen, ja. Jetzt aber, diese These würde ich jetzt nochmal hilfsweise formulieren. Jetzt aber ist das gesellschaftliche Klima so, dass sich Leute, die sich früher nicht getraut hätten, zu sagen, jetzt hast du mich aber beleidigt und das finde ich beleidigend, aufgefordert oder zumindest ermutigt fühlen zu sagen, nee, das geht nicht. Also das finde ich beleidigend, ja?
Genau.
Noch ein letztes Wort aus deinem weisen Munde heute, ja? Ja, meine ich ganz unironisch, ja? Was genau meinst du, wenn du von einem Kulturkampf sprichst? Was sind denn da die Opponenten, wer sind denn da die Opponenten?
Naja, also ich bin ganz blöd, könnte man sagen, rechts und links, ne? Aber
ja, also so du meinst jetzt politisch rechts und links, das heißt also.
Genau, und dann,
dann glaube ich, gibt's ich würde mich ja immer auf der Seite der Linken verorten. Ich bin ja ein Aufklärungsfanatiker.
Ja, klar, aber ich glaube, das ist halt schon so. Also ich würde eben auch sagen, zu dieser Gesellschaft des Kulturkampfs gehört jetzt nicht, dass jeder und jeder aktiv am Kulturkampf teilnimmt, ne? Aber dass diese Gesellschaft sich, glaube ich, so vor allen Dingen so selbst beschreibt, ne? Also dass es da einen Haufen Akteurinnen gibt und das hat natürlich auch damit, wen hören wir denn? Wer ist denn am lautesten? Das sind mittlerweile natürlich, warum ist
die Rechten,
ja, und die Linken, ne? Also im Sinne von, das sind immer die von den jeweiligen Linken. Du hörst halt weniger von Leuten, wie die so reden wie du, immer das richtige Maß, dreimal alles durchdenken. Es muss auf alles eine schnelle Reaktion geben. Ne? Also ich glaube schon, dass das eine Gesellschaft ist. Und ich würde sagen, der Kulturkampf wird erfolgreicher von rechts geführt. Deshalb gibt es den sogenannten Rechtsruck. So in dem Sinne macht es vielleicht auch Sinn, da so drüber nachzudenken. Ne? Aber also ich will damit nur sagen, das ist auch natürlich nicht so. Also das ist nur eine Möglichkeit der Beschreibung der Gesellschaft, in der wir uns befinden. Und es ist natürlich längst nicht die Beschreibung, die jetzt alle Mitglieder dieser Gesellschaften für sich wählen würden. Wir dürfen auch nicht überschätzen, es gibt zig Millionen Leute in Deutschland, die das alles in feuchten Kehricht interessiert und die sich tatsächlich nur darum bemühen, ne, oder darum sorgen, wie kriege ich die nächste Miete bezahlt. Und das ist ja genau das Problem. Die Angebote, die sie sehen, ne, die sind werden alle formuliert in der Sprache, im Vokabular des Kulturkampfes. Und dann muss man sich entscheiden. Und wenn eine Seite sehr viel erfolgreicher war bisher, dann sehen wir jetzt, glaube ich, ist das, was wir sehen, ne, mit der AfD und mit dem Trumpismus. Dass das ja genau, weißt du, und das ist ja interessant, wenn du so sagst, ne, diese These von empfindsamer, dann heißt es ja immer, und das ist ja auch so diese nervigste These überhaupt, diese weißen, abgehängten Wählerinnen in den Appalachians, die haben Trump gewählt und diese deindustrialisierten weißen Männer, für die haben wir dann Verständnis, für deren Empfindsamkeit haben wir dann Verständnis. Ne? Also so wird das ja immer erzählt, ne? Wenn man so versteht, die Abgehängten der Globalisierung, für die muss man dann, für deren Empfindsamkeit muss man dann
Verständnis. Ich meine, das ist ja eher kritisch.
Ich weiß, aber ich sag dir nur, das ist ja so eine Art und Weise, wie wir immer darüber nachdenken. Ne? Ist ja, also und ich bin da voll bei dir, das drängt sich schon so auf, das so zu verstehen, und ich nehme das teilweise in meinem Alltag in der Tat auch so auf, also ich müsste jetzt lügen, nicht zu sagen, dass ich meine Studierenden schon auch teilweise so erlebe, dass die empfindsamer sind und auch ein Stück weit empfindlicher und auch viel selbstbewusster, und das, glaube ich, ist es, ne? Das ist ja natürlich ein Machtumverteilungsding. Als ich aber als ich an die Uni gegangen bin, hatte ich ja auch Empfindungen, aber ich wusste, die gelten ja nichts. Weißt du, und das ist 30, ne, das ist 40 Jahre, wie lange ist das jetzt?
Nee, 30 Jahre. Du bist 46, mein lieber Freund. Du warst nicht mit 6 an der Uni.
Ja, ja, genau. Und das ist 30 Jahre, ja, bei dir war das nochmal anders. Du hast ja heute noch von deinen Lehrern erzählt. Mhm. Da war ja egal, wie du dich, wir haben heute noch über Traumata geredet. Das war ja egal, ob du das, die Leute waren ja nicht unempfindlich, nur weil sie ihnen gesagt wurden, sie sind halt dumm. Aber sie hätten halt nicht die Facebook-Gruppe gegründet,
gegen den Lehrer
und der über uns alle gesagt hat, wir sind die Dummen. Ne? Und das, glaube ich, ist das, was wir sehen. Das ist das, ja, was wir eigentlich sehen. Also das ist das Signifikante, denke ich.
Ich glaube, da hast du sehr viel Wahres gesagt heute. Und wir sollten in einem der nächsten Folgen unter einem anderen Titel das Ganze nochmal vertiefen. Also das interessiert mich nämlich jetzt wirklich sehr, weil es mein Weltbild nicht erschüttert, aber ergänzt auf eine sehr fruchtbare Weise. Und ich wäre dankbar, wenn wir vielleicht in Nummer 48 oder 49 nochmal einen anderen Aspekt dieses Kulturkampfes Thema. Das finde ich ein interessantes Thema. Ne? Mhm. Also Kulturkampf wär vielleicht ein Thema, ne? Ja. Also ein Titel, ne? Kulturkampf. Und dann können wir vielleicht noch Aspekte berücksichtigen, die wir heute nicht berücksichtigt haben. Und dann kannst du mir auch mal bitte erläutern, warum du diesen Sieg dann nur so hast. Ja, also mit diesen schönen Worten will ich mich aus diesem Podcast jedenfalls für heute mal verabschieden.
Gleichfalls. Das war schön mit dir. Danke, Papa.
Ciao. Ja, ich habe mich sehr, sehr bereichert gefühlt.